Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen.
Das Wahlergebnis in Sachsen ist wie ein schlechtes Fußballspiel, kaum anzuschauen und am Ende in der Nachspielzeit 1:0 für die Demokratie. Wir sind froh, dass es so ausgegangen ist, aber schön ist es nicht.
So Christian Haase, Chef des Unternehmens Kilowatthandel und Landesvorsitzender des Verbands Die Familienunternehmer Sachsen. Die Wirtschaft ist sehr besorgt über den Wahlausgang. Es droht Unsicherheit und Stillstand. Die Wahlen in Sachsen und Thüringen, was bedeuten sie für die Wirtschaft? Warum sind Populisten so attraktiv für die Wählerinnen und Wähler? Mit welchen Folgen? Darüber sprechen wir gleich mit dem Ökonomen Reint Kropp. Der Wahlausgang ist nicht wirklich überraschend, aber jetzt müssen alle Beteiligten Lösungen finden. Wegen der schwierigen Regierungsbildung, vor allem in Thüringen, könnte es zu einer monatelangen Hängepartie kommen. Wirtschaftsverbände und die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnen vor Stillstand, vor Unsicherheit und vor möglichen Abwanderungen. Mischa Erhardt fasst die Reaktionen zusammen.
Der Fachkräftemangel ist eines der Hauptthemen und Sorgen von Wirtschaftsverbänden und Ökonomen am Tag nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen.
Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen sind mehr als ein Warnsignal,
sagt der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Ralf Wintergerst.
Wenn wir keine weltweiten Spitzenkräfte mehr anheuern können, wenn wir keine qualifizierte Zuwanderung haben, werden wir unsere Fachkräftelücke niemals schließen können. Die Chipfabriken in Sachsen werden ohne diese Fachkräfte nicht laufen können.
Gemeint ist eine neue Chipfabrik des Halbleiterherstellers Infineon in Dresden, in der bis 2026 1000 neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Auch der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat vor 2 Wochen den ersten Spatenstich für ein milliardenschweres neues Werk in Dresden gesetzt. Colette Bosion, Landesvorsitzende des Wirtschaftsverbandes Die Familienunternehmer in Thüringen, warnt nach der Wahl und der voraussichtlich schwierigen Regierungsbildung oder einer möglichen Minderheitsregierung.
Eine Minderheitsregierung ist teuer. Es müssen viele Kompromisse eingegangen werden und das führt eher tendenziell zu einem wirtschaftlichen Stillstand.
Der Vorsitzende der Familienunternehmen in Sachsen, Christian Haase, plädiert entschieden für Weltoffenheit, um Fachkräfte halten oder anwerben zu können.
Für die sächsische Wirtschaft ist es nach dem Wahlergebnis wichtig, dass die sächsische Staatsregierung das Thema Weltoffenheit ganz oben auf die Agenda setzt. Denn wir brauchen hier als Unternehmen Fachkräfte aus dem Ausland und da ist das starke Abschneiden der AfD nicht hilfreich.
Auch die sogenannte Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt, dass der Fachkräftemangel sich verstärken und sich auch auf die Unternehmensnachfolgen auswirken könne, wenn keine geeigneten Nachfolger oder Nachfolgerinnen gefunden würden. Gegebenenfalls könne das dann sogar zu Firmenaufgaben führen, so Schnitzer. Auch staatliche Institutionen, Behörden und Bildungseinrichtungen könnten darunter leiden und müssten möglicherweise ihre Leistungen einschränken. Hintergrund ist, dass die AfD in Thüringen mit fast 33% stärkste Partei geworden ist. In Sachsen rangiert sie mit über 30% nur knapp hinter der CDU. Die Partei steht für eine wirtschaftlich nationalistische und protektionistische Haltung und eine Abschottung nach außen. Bitkom-Chef Ralf Wintergerst.
Eine rückwärtsgewandte Politik, die Deutschland von den globalen Wirtschaftsströmen und auch den Digitalisierungsbemühungen abkoppeln will und Grenzen hochziehen will, sind eine massive Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Das sieht auch der Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung Marcel Fratscher so. Er hält es für wahrscheinlich, dass die Wahlergebnisse zu einer Abwanderung von Unternehmen und Fachkräften führen werden. Vor allem junge und hochqualifizierte Menschen würden Regionen und Länder vorziehen, wo sie mehr Offenheit und Wertschätzung erführen, so der DIW-Chef.
Wir haben es gehört, Ökonomen, Wirtschaftsweise, Verbände, alle sind besorgt über den Wahlausgang in Sachsen und Thüringen. Dabei hatte sich das ja schon angedeutet. Der Wählerwille ist also keine böse Überraschung, sondern eine Bestätigung der Prognosen. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher, auch nicht für die Wirtschaft vor Ort. Welche Folgen hat dieses Wahlergebnis und warum sind populistische Parteien gerade in Ostdeutschland so attraktiv? Darüber möchte ich jetzt mit Professor Reint Kropp sprechen, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Hallo, Herr Kropp.
Hallo, Frau Holz.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie nicht sonderlich überrascht vom Wahlergebnis sind. Aber welches Gefühl hinterlässt es?
Ja, ich bin nicht überrascht und ich bin trotzdem traurig. Also gerade das Ergebnis in Thüringen ist schon auch vielleicht noch gerade eben den Tuck schlimmer als das in Sachsen. Und da kann man nur sich große Sorgen machen um die Entwicklung in Ostdeutschland.
Die Wirtschaft, wir haben es gehört, ist ja auch sehr besorgt, vor allem Familienunternehmen, zu Recht.
Ja, ich denke schon. Also ich meine, man muss sich überlegen, was denn die AfD will und was sie tatsächlich realistischerweise umsetzen kann. Einerseits, das sind vielleicht gar nicht so viele Dinge, weil viele der Dinge, die sie ändern will, eben eigentlich im Bund entschieden werden und nicht auf Länderebene oder tatsächlich auf Kommunalebene und nicht auf Länderebene. Trotzdem ist es natürlich so, wie eben auch in dem Vorprogramm schon gesagt wurde, es ist eben ein unglaubliches Signal und es verhindert eben gerade das, was wir am dringendsten brauchen. Und das ist Einwanderung, das ist Weltoffenheit, um eben unsere gerade in Ostdeutschland doch sehr, sehr problematische demografische Entwicklung irgendwie auszugleichen, sodass Unternehmen weiterhin Mitarbeiter finden können.
Die reinen Wirtschaftsdaten, Herr Kopp, die sehen ja gar nicht so schlecht aus. Die Wirtschaft dürfte mit 1,1% deutlich stärker wachsen als in Gesamtdeutschland. Die Löhne gleichen sich an, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen. Das muss doch bei den Menschen ankommen.
Naja, es kommt natürlich auch bei den Menschen an. Ich meine, wenn man sich die letzten 20 Jahre Wirtschaftsentwicklung gerade in Ostdeutschland anschaut, dann sollten die Populisten in Ostdeutschland eher weniger Stimmen haben als im Westen. Aber es wird eben etwas anders wahrgenommen. Generell ist es ja so, wenn man die Leute fragt, wie geht es ihnen, dann sagen sie, naja, ganz gut. Aber gleichzeitig geht die Welt vor die Hunde. Und das hat sehr viel zu tun mit Informationsbeschaffung. Also wo bekommen die Menschen ihre Informationen her? Und es hat auch eine ganze Menge zu tun mit einer wahrgenommenen und wahrscheinlich auch realen gewissen Unfähigkeit der Bundesregierung zu tun. Es ist ja nicht so, dass die Leute unbedingt speziell AfD wählen wollten. Wenn man sich den Erfolg der BSW anguckt, eine Partei, die es erst seit Januar gibt, war es am Ende so, man hat für jeden außer der Ampel gewählt.
Aber ist es nicht so, dass in diesem Fall der berühmte amerikanische Spruch "It's the economy, stupid", also es ist die Wirtschaft, Dummkopf, gar nicht zutrifft, dass man auf andere Sachen achtet, die AfD dann doch ein Angebot hat und nicht zufällig gewählt wird?
Ja, es ist vielleicht weniger die Wirtschaft. Also wir haben das ja untersucht, wie stark der Zusammenhang ist zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und den Wahlen für Populisten. Also es gibt ja Populisten in ganz Europa. Ostdeutschland ist ja eigentlich eher typisch für Europa. Es ist wie Italien, wie Frankreich, wie Dänemark, Holland, Polen und so weiter. Am Ende ist Westdeutschland ungewöhnlich. Aber wenn man den Zusammenhang sich anschaut, dann ist er eher schwach. Es ist also nur ein sehr schwacher Zusammenhang zwischen der lokalen wirtschaftlichen Entwicklung und den Stimmenanteilen für Populisten. Das heißt, es muss eben einfach andere Gründe geben, kompliziertere Gründe und Gründe vor allen Dingen, die am Ende vielleicht irgendwo eben nicht nur in Ostdeutschland zutreffen, sondern in ganz Europa oder auch in den USA, wo 50% immer noch Trump wählen wollen.
Aber was bietet die AfD den Menschen an? Wofür wird sie gewählt? Hat sie Antwort auf irgendwelche Probleme?
Ich kann wirklich nicht erkennen, wo die AfD Antworten hat, wenn wir uns die großen Herausforderungen, die wir in Deutschland ja haben, anschauen. Ob das jetzt Demografie ist, wo es dann eben wirklich in erster Linie um Einwanderung gehen muss, um einen besseren Beitrag von Frauen im Arbeitsmarkt, wo es eben um die Integration von Flüchtlingen gehen muss. Da hat die AfD überhaupt keine Antworten zu bieten. Das Gleiche gilt für den Klimawandel. Ich denke, der Klimawandel ist unstrittig, wissenschaftlich vollkommen unstrittig. Da geht es darum, wie können wir den...
Aber in Ostdeutschland zweifeln viele daran. Also das, was die AfD da verbreitet, dass es nicht menschengemacht ist, dem folgen viele.
Naja, es ist eben so, dass es tatsächlich eine ganz große Rolle spielt, ob man Populisten wählt oder nicht, wo man seine Informationen herbekommt. Das sehen wir in den USA ganz stark. Da gibt es einen Haufen Studien dazu, dass je mehr die Menschen ihre Informationen aus den sozialen Medien bekommen und nicht aus den etablierten Medien, desto mehr wählen sie Trump. Und ich denke, Ähnliches gilt eben auch für das Wahlverhalten in Deutschland. Trotzdem glaube ich schon, dass die fundamentale Ursache des Wahlverhaltens in Ostdeutschland, aber auch in anderen Ländern eben eine gewisse Unsicherheit ist. Und Unsicherheit führt eben zu einer irrationalen Entscheidung.
Was heißt Unsicherheit? Was meinen Sie damit?
Naja, die Welt verändert sich sehr stark durch den Klimawandel, durch die Demografie. Es gibt sehr viele große Herausforderungen durch die Bedrohung, durch Russland im Ukraine-Krieg. Und Unsicherheit ist etwas, was die Ostdeutschen sehr viel schlechter vielleicht verarbeiten können als Westdeutsche, eben durch die historische Erfahrung der Wende, wo eben alles von heute auf morgen alles anders war. Sie haben auch in gewisser Hinsicht weniger zu verlieren. Sie haben sehr viel weniger Vermögen als Westdeutsche. Und wenn man weniger zu verlieren hat, ist man vielleicht eher bereit, für eine radikale Antipartei zu stimmen. Ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass die AfD grundsätzlich wegen ihres tollen Wahlprogramms oder wegen der tollen Antworten gewählt worden ist, sondern schon sehr stark aus Protest gegen das, was die Menschen als ungerechte Politik der Ampelkoalition und auch der Regierung sehen.
Aber das, was die AfD will, sich abzuschotten, alles Fremde auszugrenzen, das ist doch zum ganz großen Schaden von ganz, ganz vielen Menschen. Stichwort Demografie, Fachkräftemangel. Das spürt doch jeder jetzt schon. Das passt doch eigentlich überhaupt nicht zusammen.
Sehe ich genau wie Sie. Es passt nicht zusammen. Die Menschen stimmen ja auch nicht in ihrem eigenen Interesse. Aber sie tun es trotzdem. Und sie tun es eben nicht nur in Ostdeutschland, sondern sie tun es global im Moment. Und das ist Sorge. Und insofern ist es eben wahnsinnig wichtig, dass die Politik, also die etablierten Parteien, die Altparteien, wie es so schön heißt, das jetzt auch wirklich als ein wichtiges Signal verstehen, besser zu kommunizieren, was eigentlich die Herausforderungen sind und wie sie angegangen werden müssen. Da war eben tatsächlich in den letzten Jahren die Bundesregierung nicht besonders überzeugend und hat am Ende den Eindruck vermittelt, dass jeder, der nicht eben in der Mitte der Gesellschaft steht, also die Randgruppen, ob das jetzt Flüchtlinge sind oder Arbeitslose, Stichwort Bürgergeld oder ähnliche Dinge, dass die irgendwie profitieren im Moment und der, der hart arbeitet und seine Steuern zahlt, eben nicht. Und da diesen Eindruck zu vermeiden, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Politik und ich hoffe, das Signal ist jetzt angekommen.
Sie sprechen viel vom Kommunikationsproblem. Ist es nicht vielmehr ein Problem, etwas zu machen, nämlich für eine bessere Wirtschaft, für eine bessere Stimmung insgesamt zu sorgen? Selbst die Bundesregierung redet das eigene Wirtschaftsgeschehen runter, also schürt ja auch noch zusätzlich Zukunftsängste.
Naja, es scheint schon so zu sein, dass die Antwort auf diese schwierige Situation im Moment eben so Einzelmaßnahmen sind, große Ankündigungen, Ähnliches, statt sich eben wirklich den schwierigen Fragen wie zum Beispiel Bürokratieabbau, Regelabbau, die überbordende Verpflichtungen, die auch gerade kleine Unternehmen eingehen müssen, wenn sie überhaupt irgendetwas tun wollen, solche Dinge anzugehen, das ist eben sehr schwierig. Und es ist auch tatsächlich schwierig, auch gerade in einem föderalen System wie in Deutschland. Und daran scheitert eben im Moment die Politik ein Stück weit und das wird wahrgenommen. Und dann wählt man eben den, der im Moment nicht an der Macht ist.
Man wählt den, der nicht an der Macht ist. Also viel zu tun für die, die an der Macht sind. Vielen Dank an Professor Reinkopp vom IWH. Deutschland ist abhängig vom Export, aber ausländische Investitionen tragen ebenfalls viel zum Wachstum bei. Hervorgehoben wurde bisher immer die stabile politische und rechtliche Lage hierzulande. Der Wahlausgang hat auch im Ausland für sehr viel Aufsehen gesorgt. Die italienische Zeitung La Repubblica spricht gar von einem Erdbeben. Schauen wir uns das Wahlergebnis jetzt aus Sicht ausländischer Investoren an. Könnte das zu einem Vertrauensverlust führen? Und damit gehen wir an die Börse zu Claudia Wehrle und ihrem Gast.
Und das ist Joachim Schallmeier von der Deka Bank. Er ist Leiter des Bereichs Kapitalmärkte und Strategie. Herr Schallmeier, welche Signale gehen für Sie von diesen Wahlen aus?
Ja, wirtschaftlich kann da eigentlich nur Stillstand dabei rauskommen. Es stehen lange Verhandlungen jetzt an und das ist Unsicherheit für die Unternehmen, das lähmt die Investitionen und das ist wirtschaftlich das Entscheidende. Für die Kapitalmärkte, da muss man immer etwas anders das Ganze nochmal betrachten, denn die Kapitalmärkte, so wie wir sie betrachten, das ist jetzt nicht das Spiegelbild der deutschen Wirtschaft.
Also zumindest der DAX, die meisten DAX-Konzerne machen ihre Gewinne eher im Ausland. Sie haben viel Kontakt mit ausländischen Investoren, machen die sich Sorgen, sind die beunruhigt?
Also beunruhigt ist man immer dann, wenn etwas unverhofft und unvorbereitet kommt. Jetzt muss man sagen, so deutlich wie dieses Wahlergebnis ja auch ausgefallen ist, es kommt ja nicht plötzlich und unverhofft. Und das ist auch schon mal die Erklärung dafür, warum die Kapitalmärkte da heute auch wirklich gar nicht drauf reagieren. Nichtsdestotrotz, natürlich betrachten internationale Investoren das Umfeld in Deutschland, aber auch in Europa natürlich sehr genau. Und sie machen ja, wenn man ganz ehrlich ist, schon länger einen großen Bogen um die Region und auch in Deutschland. Also es finden keine großen Allokationen, Investitionen eben hier in den deutschen Aktienmarkt statt. Und das hängt zum einen natürlich mit dem politischen Umfeld zusammen und zum anderen vor allen Dingen aber damit, dass wir einfach kein Wachstum hier in der Region generieren.
Populistische Strömungen, das ist eben im Gespräch schon angeklungen, die gibt es ja nicht nur hier bei uns, die gibt es auch in anderen Ländern, auch in Europa. Mit welchen Folgen?
Gut, das ist heterogen. Man muss immer sehen, ist es eine Protestwahl und wie wird die konstruktiv dann aufgenommen? Und das bleibt auch jetzt erstmal abzuwarten. Bislang sind ja die Aussagen relativ diffus. Jetzt muss man schauen, wie konkret wird das, wie nimmt man das auf in Berlin. Man kann das Ganze ja auch konstruktiv angehen und dann kann da auch für internationale Investoren sogar etwas moderat Positives im besten Fall draus werden.
Was glauben Sie, welche Bedeutung hat der Standort Deutschland für ausländische Investoren?
Also für die Börse gesprochen ist der Standort Deutschland, gerade was die großen deutschen börsennotierten Unternehmen anbelangt, nach wie vor wichtig. Die Unternehmen sind global aufgestellt, sie sind von der globalen Konjunktur abhängig und können sich dort auch extrem gut weiterhin behaupten. Von daher ist das Umfeld nach wie vor ein positives, vor allen Dingen, weil es die Unternehmen ja auch relativ günstig im internationalen Vergleich gibt. Wenn man die Bewertung sich anschaut. Von daher ja, politische Herausforderungen, ja, ganz konkret wirtschaftliche Herausforderungen immens groß, aber durch die globale Aufstellung der großen Unternehmen dann eben auch abfedbar.
Sagt Joachim Schallmeier, der Leiter des Bereichs Kapitalmärkte und Strategie bei der DK Bank.
Ja, danke auch aus Köln. Frau Wehrle, Herr Schallmeier hat eben gesagt, die Reaktionen sind nicht so groß am Aktienmarkt. Schauen wir trotzdem hin. Gibt es Kurssprünge, beziehungsweise kann man die Sorgen, die viele Wirtschaftsvertreter haben, auch an den Kursen ablesen?
Der DAX ist mit einem Minus in den neuen Handelstag gestartet, in die neue Börsenwoche gestartet. Man darf aber auch nicht vergessen, der wichtigste deutsche Aktienindex hatte ja in der vergangenen Woche zwischenzeitlich neue Rekorde erreicht. Und auf solch einem Niveau werden immer wieder Gewinne mitgenommen. In den USA ist heute Feiertag, Labor Day, an den Börsen dort wird nicht gehandelt. Also am Nachmittag werden wichtige Marktteilnehmer fehlen. Aktuell steht der DAX leicht im Minus bei 18.887 Punkten.
Wie sieht es denn beim Euro, beim Kurs von Staatsanleihen und auch beim Goldpreis aus?
Der Euro ist in der vergangenen Woche deutlich gefallen, kostet heute 1,1064 Dollar. Die Umlaufrendite ist von 2,25 auf 2,32% gestiegen. Und für die Feinunze Gold muss man 2.499,25 Dollar bezahlen.
Wir schauen nochmal auf die Konjunktur. Vergangene Woche wurde das Konsumklima veröffentlicht. Die Verbraucher halten sich demnach zurück. Und heute gibt es Zahlen, die das ebenfalls bestätigen.
Diese frischen Zahlen kommen vom HDE, vom Handelsverband Deutschland. Der Umfrage zufolge sind die Konsumenten pessimistischer geworden. Und zwar sowohl was die konjunkturelle Entwicklung angeht, als auch was die eigenen Einkommensverhältnisse betrifft und die Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Es wird dann mal weniger Geld ausgegeben. Das wiederum hat Folgen. Denn der private Konsum ist ja eine wichtige Stütze auch für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung im Land. Dass es bei Tarifverhandlungen zuletzt zu deutlichen Lohnsteigerungen gekommen ist, scheint sich nicht auszuwirken. Zumindest geben die Menschen das mehr, das sie im Portemonnaie haben, erst einmal nicht aus.
Der Sommerurlaub ist für die meisten vorbei, aber die Pleite des Reiseanbieters FTI, die steckt vielen noch in den Knochen und da gibt es Neuigkeiten.
FTI war mal der drittgrößte deutsche Reiseanbieter, ist jetzt in der Abwicklung. Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren über die beiden Kerngesellschaften eröffnet. Viele Mitarbeiter haben die Kündigung erhalten, viele haben aber bereits auch schon wieder eine neue Stelle. Von Tochterunternehmen sind einige bereits verkauft worden, andere sollen noch verkauft werden. Eigentlich verwunderlich, denn viele Menschen wollen ja verreisen. Das müsste wiederum Geld in die Firmenkassen spülen, so könnte man argumentieren. Aber FTI war einfach hochverschuldet und irgendwann ging nichts mehr.
Vielen Dank an Claudia Werle live vom Frankfurter Börsenparkett. Und wir blicken jetzt auf die chinesische Konjunktur. Die chinesische und die deutsche Wirtschaft, die haben einiges gemeinsam, trotz der Riesenunterschiede beim Blick aufs Wirtschaftswachstum. Die chinesische Wirtschaft dürfte in diesem Jahr um 5% wachsen. Die deutsche Wirtschaft stagniert dagegen schon seit Jahren. Aber genau wie hier bremst in China auch die Industrie. Der Konsum läuft auch nicht so rund und das spüren große europäische Luxuskonzerne. Sebastian Schreiber berichtet.
Einmal im Monat veröffentlicht das chinesische Wirtschaftsmedium Caixin ein Konjunkturbarometer. Die Zahlen für den August deuten darauf hin, dass es mit der schwächelnden chinesischen Industrie langsam wieder bergauf geht. Der Index für das verarbeitende Gewerbe liegt nach den Angaben von Caixin etwas höher als noch im Juli und wieder über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Einen anderen Trend signalisieren dagegen die Industriedaten der chinesischen Statistikbehörde. Der staatliche Einkaufsmanager-Index sackte auch im August weiter ab, den vierten Monat in Folge. Die Diskrepanz zwischen den privaten und staatlichen Konjunkturdaten liegt auch daran, dass das Statistikamt für seinen Index eher Manager großer und staatlicher Unternehmen befragt, während im Index von Caixin auch kleinere Privatfirmen vertreten sind. Unabhängig davon, welches Konjunkturbarometer die Lage nun besser beschreibt, wird eines deutlich: die chinesische Wirtschaft bleibt in einer schwierigen Lage. Und das bereitet auch europäischen exportorientierten Unternehmen Sorgen. Das zeigt sich heute zum Start in die neue Handelswoche etwa, wenn es um die Luxusbranche geht. Da ist etwa LVMH aus Frankreich. Der Konzern hinter Marken wie Louis Vuitton macht etwa 20% seines Umsatzes in China. Aktien von LVMH oder der Konkurrenz von Kering verlieren in der Folge an Wert.
In den Zeitungskommentaren geht es um die deutsche Wirtschaft und ihre anhaltende Schwäche.
Spiegel Online stellt fest: Das Sozialprodukt liegt auf dem Niveau von Ende 2019, wenn man die Inflation herausrechnet. Pro Kopf ist die Wirtschaftsleistung seitdem sogar leicht zurückgegangen. Derart magere Jahre hat die Bundesrepublik seit ihren Gründungsjahren noch nicht erlebt. In der gegenwärtigen Lage sind die Eliten in Politik und Wirtschaft gefordert wie lange nicht. Es geht um zentrale Weichenstellungen, um den Wohlstand der kommenden Generationen, um die Stabilität des Landes, um unsere Rolle in Europa und in der Welt. Doch der gemeinsame Kraftakt bleibt aus. Das Land stecke in einem Teufelskreis der schlechten Laune, meint die Tageszeitung. Mit ihrem Hickhack tragen die drei Parteien der Bundesregierung einiges dazu bei. Mancher Firmenvorstand hat wahrscheinlich auch deshalb keine Lust auf Investitionen. Man wartet einfach mal ab. Den großen Veränderungsprozess, in dem Deutschland steckt, kann man der Regierung jedoch nicht anlasten. Zum Beispiel die Umstellung von fossiler auf erneuerbare Energie sollte so oder so passieren. Diese weltweit stattfindende Transformation ist teuer, kompliziert, ihr Fortgang ungewiss. Das verunsichert sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beleuchtet die Gründe für die deutlich abgeschwächte Teuerungsrate im August. Ursache seien vor allem sinkende Energiepreise. Allerdings, die deutsche Wirtschaftsflaute, vornehmlich der schwache Konsum, macht es für Unternehmen derzeit nicht einfach, Preise für im Inland vertriebene Waren zu erhöhen. Die niedrige Inflation könnte in diesem Sinne zum Teil auch Folge der schwachen deutschen Konjunktur sein. Selbst beim Benzinpreis ist es denkbar, dass die Mineralölkonzerne, wie es ihre Art ist, ihre Marge zur Sommerreisezeit wieder ausgeweitet hätten, wenn es in Deutschland brummen würde. Die schwache Konjunktur habe auch Auswirkungen auf die Automobilbranche, betonen die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Weniger Neuzulassungen bei E-Autos als im vergangenen Jahr zeigen, für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist eine so teure Neuanschaffung derzeit einfach noch undenkbar. Die Hersteller haben bei den Preisen das Rad zugunsten einer satten Rendite in der Nach-Corona-Zeit überdreht. Und in harten Verhandlungen mit abhängigen Zulieferern womöglich auch. Über all dem schwebt die Konkurrenz aus China, die durch massive staatliche Förderungen immer mehr Boden gut macht.
Das war Wirtschaft am Mittag. Danke für Ihr Interesse. Sie finden uns auch in der Deutschlandfunk-App. Deutschland heute schaut ebenfalls auf die Wahlen in Thüringen und in Sachsen und auf die schwierige Regierungsbildung dort. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.